Das ist schon eindrucksvoll. Da gibt es noch viel mehr solche Zitate von Menschen, die kurz vor ihrem Tod etwas Bedeutsames noch gesagt haben oder weniger bedeutsam. Aber Jesus hat zum Schluss gesagt, es ist vollbracht. Ich lese einen kleinen Textausschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, Verse 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war ein Akt von unvorstellbarer Größe. Arnaud Beltrame, Offizier der Gendarmerie, bot sich einem islamistischen Attentäter an, als Austausch für eine Geisel. Das eigene Leben für das Leben einer Fremden, aus Pflichtgefühl und Liebe zu seinem Land. Am Ende wurde der Polizist kaltblütig erschossen. Arnaud Beltrame hat außerordentlichen Mut und Selbstlosigkeit bewiesen, erklärte Präsident Emmanuel Macron in dieser Woche. Er verdient die Bewunderung der gesamten Nation. Er starb als Held und gab sein Leben, um das mörderische Werk eines islamistischen Terroristen zu stoppen. Beltrames Mutter sagte später, als ich gehört habe, dass sich ein Polizist hat eintauschen lassen, wusste ich sofort, dass es mein Arnaud war. Seit seiner Geburt hat er alles für sein Vaterland getan. Das war sein Grund zu leben. Zu mir sagte er immer, das ist mein Job, Mama. Das war sein Grund zum Leben. Sein Bruder Cedric Beltrame sagte, er gab sein Leben für jemand anderen. Obwohl er sicherlich wusste, dass er praktisch keine Chance hatte, trotzdem zögerte er keine Sekunde. Frankreich trauert und gedenkt eines Helden. Können wir ahnen, wie dankbar diese Geisel war oder ist, gegen deren Freiheit sich dieser Gendarm geopfert hatte? Er gab sein Leben für jemand anderen. Ob ich diesen Mut gehabt hätte? Hättest du so etwas getan? Bisher sind wir alle von solchen Prüfungen noch verschont geblieben. Aber für mich ist das, was sein Bruder gesagt hat, der entscheidende Satz. Er gab sein Leben für jemand anderen. Und heute an Karfreitag, da halten wir das doch hoch miteinander, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, dass er seinen Sohn gab für uns. Er gab sein Leben für uns. Und unsere Situation war ja noch viel oder ist noch viel fataler als die der Geiseln dort in Südfrankreich. Wir alle sind seit dem Sündenfall getrennt gewesen vom lebendigen Gott. Wir waren Todeskandidaten. Und zwar für die Ewigkeit, nicht nur für einen Tod, den wir in der Endlichkeit unseres Lebens sowieso erleben, sondern für ewig. Versklavt unter eine Macht, gegen die es keinerlei Chance gab. Die Bibel nennt sie Sünde, diese absolute Trennung von unserem Schöpfer. Aber darum geht es in der ganzen Heilsgeschichte Gottes, die er in dieser Weltgeschichte schreibt. Darum geht es, dass diese Trennung überwunden wird zwischen Gott und Mensch. Durch den Tod von Jesus am Kreuz hat Gott eine Brücke zu uns Menschen geschlagen. Und alle eigenen Versuche, uns von Gott aus zu ihm, uns von uns aus zu Gott hindurchzuschlagen, waren ja zum Scheitern verurteilt. Kein Mensch von sich aus ist gut genug, gerecht genug oder jemals ohne Schuld. Bis zu dem Tag, an dem Gottes Sohn auf diese Welt kam, waren wir doch ohne Hoffnung auf irgendeine Rettung. Und weil es so wichtig ist, zitiere ich diesen Vers noch einmal, den ich am Anfang gesprochen habe. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und vielleicht sagen wir das mal ganz persönlich zu uns mit den Worten: So sehr hat Gott mich geliebt, mich, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und das ist die beste Nachricht, die diese Welt je gehört hat. So sehr wir auch über den Gendarm in Südfrankreich uns freuen, was für einen Mut er aufgebracht hat. Und es gibt ja verschiedene Beispiele in der Geschichte von solchen Menschen. Helden, wirklich bewundernswert. Aber mehr als dass es uns freut und für die Geisel besonders wichtig war, berührt uns das vielleicht nicht. Aber Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, dass er sein Leben für uns gab, das bedeutet für uns alle alles. Die Rettung. Deshalb muss ich nicht abends mit Angst einschlafen. Werde ich morgen wieder aufwachen oder nicht? Werde ich krank oder bleibe ich gesund? Verliere ich die Arbeit oder nicht? Wie gehen meine Beziehungen, gut oder schlecht? Ich muss mir keine Sorgen mehr machen darum, denn Jesus, mein Retter, der mir alles gegeben hat, denn Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, wie sollte Gott uns mit seinem Sohn nicht alles schenken? Das ist eine Nachricht, die diese Welt noch nicht gehört hat. Die beste Nachricht, die die Welt je hören kann. Die Nachricht, die das Leben eines jeden Menschen, der daran glaubt, für Zeit und Ewigkeit verändern kann. Und so sitzen ganz, ganz viele hier heute Morgen, die sagen können: Mich hat es auch verändert. Ich habe es auch verstanden. Da war der Augenblick in meinem Leben, dass ich es verstanden habe und für mein Leben in Anspruch genommen habe, dass Jesus sein Leben für mich gab. Er gab sein Leben für uns. In dem Vers 28, den wir miteinander gelesen haben, ich zitiere nochmal, da kommt eine interessante Aussage. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Ich finde das interessant genug, um mit euch darüber nachzudenken heute Morgen, dass Jesus etwas getan hat, um die Schrift zu erfüllen. Aber sicherlich nicht nur, um zu sagen: Ich habe Durst. Da war noch viel, viel mehr. Und doch hat es zu einer Reihe von Ankündigungen, von Prophetien gehört, Jahrhunderte vorher ausgesprochen, die sich jetzt erfüllt haben. Die Schrift hat etwas vorausgesagt. Bibelleser sind einfach am besten informiert, ne? Die wissen, was für ein bedeutsames Buch es ist. Viele Jahrhunderte vorher hat Gott bis in die Details hinein angekündigt, was er vorhatte zu tun, um uns Menschen zu retten. Seine Propheten haben es aufgeschrieben. Und immer wieder in den Evangelien im Neuen Testament, ganz besonders aber auch bei Johannes, entdecken wir dieses Zitat: Wie die Schrift vorausgesagt hat, geschieht es nun. Gottes Wort erfüllt sich. Und in Johannes Kapitel 19 wird diese bedeutsame Tatsache eben auch erfüllt. Das ist nun mal die Geschichte dieser Welt, die Geschichte der Menschheit. Kaum waren wir existent, haben gelebt, im Garten Eden kam es da schon zum Bruch mit Gott. Kaum war die Sünde in die Welt gekommen, hat Gott auch schon seinen Plan geoffenbart und hineingesprochen, dass er vorhat, die Welt zu retten. In 1. Mose 3, Vers 15, da spricht man schon zum ersten Mal von einer guten Nachricht vom Evangelium. Da spricht Gott zur Schlange, die den Satan symbolisiert: Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Gott hat schon da hineingesprochen, dass er die Lösung hat. Das ganze Alte Testament hat ein Ziel. Es weist auf den kommenden Messias, auf den Erlöser hin. Und einige Beispiele, wo die Schrift gesagt hat, was geschehen wird und was dann in Erfüllung ging, will ich einfach zitieren. Aus Psalm 22, da entdecken wir, dass die Soldaten um das Gewand von Jesus gewürfelt haben, unter dem Kreuz. Das erfüllt sich in den Schriftworten Johannes 19, kann man es lesen. Im Psalm 69, Vers 21 steht schon dieser Satz, den Jesus ausspricht: Mich dürstet. Ist es nicht faszinierend? Die Schrift erfüllt sich bis in diese Details. Psalm 34, Vers 21, dass man Jesus am Kreuz die Beine nicht gebrochen hat, wie den beiden Verbrechern rechts und links. Es gab statistische Berechnungen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es möglich ist, dass ein Mensch all diese vorausgesagten Verheißungen auf sich vereinen kann. Ich kann euch die Zahlen mit den vielen, vielen Nullen, die dran gehängt sind, jetzt nicht auswendig sagen, aber es ist unwahrscheinlich. Es ist Gott. Es ist Gott, der seinen Plan erfüllt. Und der uns damit sagt: Mein Wort ist zuverlässig. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Und wozu betont der Jünger Johannes das in seinem Evangelium so oft? Jedes biblische Buch hat so seine Einleitungstexte von den Kommentatoren bekommen. Und bei einem, der über das Johannesevangelium eine Einleitung geschrieben hat, sagte: Das ist sogar der Schlüsselvers im Johannesevangelium, dass all das aufgeschrieben wurde mit einem Ziel, nämlich damit ihr glaubt. Ganz besonders noch in Kapitel 20. Damit ihr glaubt, ist das aufgeschrieben. Wir sollen heute aus dem Staunen nicht rauskommen, dass der ein Gott, der Einzige, seinen Sohn gab, in ihm selbst auf diese Welt kam, um für uns zu leben und zu sterben. Und dass es kein Zufall war, sondern dass es der Plan Gottes war von Anfang an, der sich in das Detail hinein erfüllt hat. Und daran erinnern wir uns heute und lassen es uns ganz neu bewusst machen. Ist es nicht gut zu wissen, dass Gott einen Plan hat? Dass Gott immer einen Plan hat? Und dass ganz egal, was manchmal so passiert und was wir nicht verstehen, dass es trotzdem zum Plan Gottes gehört? Viele haben behauptet, dort am Kreuz hätte Gott seine größte Niederlage erlitten. Sein Plan ging nicht auf. Aber ich liebe dieses Bild eines persischen Teppichs, handgeknüpft, wo man auf der Oberfläche ein wunderschönes Muster sieht und sich dran freut und einfach sieht: Wow, was für ein schöner Plan. Aber wenn man den Teppich umdreht und auf seine Rückseite schaut, da sieht es anders aus. Also für den Laien zumindest. Für mich sieht es anders aus. Da laufen die Fäden nicht so, wie ich mir es von der anderen Seite vorgestellt habe. Da verstehe ich nicht, warum das da ist und das dort ist. Da ist vieles nicht so schnell nachvollziehbar. Und so erkennen wir es auch im eigenen Leben. Aber Gott hat einen Plan. Auch wenn manchmal nicht alles so verständlich ist. Auch wenn manches zunächst mal wie eine Niederlage aussehen mag. Gott hat einen Plan, den er zum Ziel geführt hat und weiter zum Ziel bringt. Und an Karfreitag wird es offenbar: Gott hatte den Plan, dich und mich, die ganze Welt zu erlösen. Das ganze Problem der Sünde und der Schuld ein für alle Mal zu lösen. Der heilige Gott hat selbst einen Weg geschaffen, um die Schuld der Sünde zu strafen. Die Strafe liegt auf ihm. Entschuldigung, jetzt muss ich mal das Mikrofon wegnehmen, bevor es runterfällt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Gottes Plan zur Rettung. Paulus fasst das zusammen in seinem Brief an die Philipper, Kapitel 2, Vers 8, dass Jesus sich erniedrigte und Gott gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Es geschah eben auch darum, damit die Schrift erfüllt wurde. Gerade weil sich die Schrift erfüllt hat, bauen wir unser Leben darauf. Ich weiß ja nicht, wie du heute Morgen angekommen bist, welche Erfahrungen hinter dir liegen. Du vielleicht innerlich stark bist oder dich schwach fühlst. Aber eines will das Wort Gottes immer wieder. Es will uns gewiss machen in unserem Glauben. Das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, das hat er für dich getan. Du bist geliebt von Gott. Und dich wollte er retten. Und ich komme noch einmal darauf zurück, dass Jesus zum Schluss, bevor er den Kopf neigte und starb, gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist wirklich, wirklich vollbracht. So im zwischenmenschlichen Bereich sind wir dann nicht immer so vertrauensselig. Wenn wir unserem Martin sagen, bitte räum dein Zimmer auf. Martin, Entschuldigung. Dann, was sagen wir so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dann kontrollieren wir doch nochmal nach. Ist es auch wirklich passiert? Ich weiß nicht, ist es nur bei uns in der Familie so, dass wir doch, ich glaube, das kommt in den besten Familien vor, dass man doch nochmal nachkontrolliert, ob das auch wirklich geschehen ist, was wir uns da gewünscht haben. Bist du im Zweifel, ob das, was Jesus am Kreuz getan hat, genügt? Wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, reicht das? Es ist schon bedeutsam, was in den Evangelien hier in ganzer Breite entfaltet wird. Der Theologe Martin Kähler sagte einmal, die Evangelien seien Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Über die ersten Lebensjahre von Jesus berichten Markus und Johannes in ihren Evangelien gar nichts. Lukas und Matthäus verwenden dafür auch nur zwei Kapitel. Aber alle vier Evangelisten widmen den letzten 24 Stunden von Jesus volle zwei Kapitel. Das allein ist schon Kommentar über wichtig und weniger wichtig. Durch den Tod von Jesus am Kreuz ist nun eine Brücke von Gott zu uns Menschen geschlagen. Man kann gar nicht aufhören, eigentlich darüber zu predigen. Ich komme schon noch zum Amen, keine Sorge, aber es ist so gewaltig. In dem Augenblick, als Jesus am Kreuz starb, den Kopf neigte und starb, gab es im Tempel von Jerusalem speziell zu diesem Anlass ein örtliches Beben, das so stark war, dass der dicke, stark gewobene Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt hat, damit kein Mensch da reinkommt, außer dem Hohenpriester einmal im Jahr, dass dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen ist. Wir würden normalerweise menschlich sagen, wie von Geisterhand. Gott selbst hat diesen Vorhang jetzt zerrissen. Jetzt ist der Weg frei zum Vater. Es ist gewaltig. Der Weg zu Gott war frei, weil Jesus ihn frei gemacht hat durch seinen Tod. Mit seinem Blut hat er das Opfer gebracht, das ein für alle Mal ausreicht. Es ist vollbracht. Das bedeutet für uns tatsächlich, er hat den Preis bezahlt, der nötig war. Der Jünger von Jesus, Petrus, schrieb später in seinem ersten Brief, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Es ist vollbracht, bedeutet für uns, Jesus hat eine Rettung vollbracht, die vollkommen ausreicht. Manchmal verhalten wir uns so, als ob wir das nicht glauben. Dass wir doch noch mit unserem schlechten Gewissen rumlaufen und denken, wir müssen jetzt noch extra trauern, noch extra gut sein, um wirklich, wirklich, dass es wirklich langt. Kennst du das? Dass du manchmal so in Ansätzen dabei bist, selber gut zu sein? Aber das, was Jesus getan hat, reicht für dich. Es reicht völlig. Er hat alles getan. Du musst nichts dazu tun. Du brauchst es im Glauben einfach nur anzunehmen. Im Hebräerbrief wird eine klare Sprache gesprochen. Da heißt es in Kapitel 9, Vers 26, aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, er ist Christus, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Es hat genügt, dass Jesus einmal am Kreuz starb, für dich, für mich, für die ganze Welt. Und alle Schuld wurde auf ihn gelegt. Alle Schuld. Auch das, was du vielleicht mitgebracht hast heute Morgen und was dich immer noch plagt, alle Schuld wurde auf ihn gelegt. Es ist vollbracht, bedeutet für uns, dass das ausreicht. Es ist nicht gut. Es ist vollbracht, dieses Verb beinhaltet den Gedanken, eine Aufgabe wirklich erfüllt zu haben. Das Zimmer ist wirklich aufgeräumt. Im religiösen Kontext meinte es das Erfüllen einer religiösen Pflicht. Das vollständige Erlösungswerk war zur Vollendung gebracht. Jetzt ist es gut. Es muss nichts mehr kommen. Im Griechischen steht hier nur ein Wort, das in den Papyri auf Empfehlungsbestätigungen von Steuern gefunden wurde. Interessante Steuergeschichte, Günther, als Fachmann, in ein Dokument, das gestempelt war, eine Empfangsbestätigung hatte, diese Schuld ist amtlich erwiesen, ist vollständig bezahlt. Da wurde dieses Wort verwendet in der Geschäftswelt. Diese Steuer ist bezahlt, vollständig. Da muss nichts mehr nachzahlen. Da kommt keine Nachforderung. Es ist vollbracht. Jesus hat alles, alles für dich vollbracht. Löst das irgendwas aus bei dir an? Wir Christen, hat man früher schon in meiner Teenagerzeit gesungen, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Löst das irgendwas aus? Er hat meine Schuld ein für alle Mal bezahlt. Es ist vollbracht. Wir alle, ja, sag's kräftig. Sag's kräftig. Wir können alle hier rausgehen in der Gewissheit, ich bin versöhnt mit Gott für Zeit und Ewigkeit. Jesus hat alles vollbracht. Und alles, was du und ich dazu tun können, ist einfach nur zu sagen, danke Jesus, danke, dass das mir gilt. Das eigne ich mir an. Das glaube ich. Damit lebe ich. Was fangen wir heute mit dieser Erinnerung an? Du und ich, wir sind eingeladen, jetzt in der Gegenwart Gottes zu leben. Denn der Weg ist ja frei zum Vater. Wir leben nicht mehr getrennt von ihm. Wir haben Zugang zu ihm. Deshalb kommen wir und feiern Gottesdienst, weil wir ihm begegnen wollen. Und wir singen Lieder, seitdem wir Jesus kennen, und sprechen zu ihm: mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Karfreitag ist der Hammer. Es ist vollbracht. Amen.